Ich habe einen einzigen Halbvers aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 25. Nicht das Gleichnis, sondern einfach nur dieser Vers. Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du kommst. Dein Kommen ist nahe. Mach uns bereit, dir zu begegnen. Wir wissen nicht wann, aber dass du kommst, wissen wir sicher. Richte uns aus auf dich und dein Kommen und lass auch diese Nachmittagsstunde dazu dienen. Segne Hören und Reden. Tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündigt. Amen. Ich möchte diesen Halbvers überschreiben. Warten auf den Bräutigam. Gemeint ist Jesus, das wissen wir alle, seit 2000 Jahren wartet die Braut auf den Bräutigam, die Gemeinde Jesu auf ihren Herrn. Die Sehnsucht nach seinem Kommen, die Bitte, komme bald, Herr Jesu, der Wunsch, dass er möglichst bald kommt, gehört zu den untrüglichsten Glauben, zu den untrüglichsten Kennzeichen echter Jesus-Beziehung. Wenn eine Braut ihren Bräutigam liebt, freut sie sich und kann es fast nicht erwarten, bis er kommt. Manfred Siebald hat ja mal gedichtet, sie beten laut, ach Herr, komm wieder und denken leise, jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, was du im Einzelnen noch für Zukunftspläne hast. Wenn man jung ist, hat man seine Pläne. Ist der wichtigste Plan in deinem Leben, Herr, komme bald. Warten auf den Bräutigam, drei Leitgedanken. Erstens eine unumstößliche Tatsache, zweitens eine unerschütterliche Hoffnung und drittens eine unmissverständliche Aufforderung. Eine unumstößliche Tatsache, Jesus kommt wieder. Das geht so leicht über die Lippen, ob wir es glauben, ist eine völlig andere Frage. Es ist eine Tatsache, es steht fest, Jesus kommt wieder. Daran ändern auch die Spötter die seit 2000 Jahren wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Davon schreibt der Petrus in seinem zweiten Brief. Dieses ändert nichts, denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er sagt, das hält er gewiss, das geht in Erfüllung. Wenn man die Bibel liest, Alten Testament, Neues Testament, dann stellt man sehr schnell fest, es gibt viele Verheißungen im Blick auf das Kommen, auch das Zweite, die Wiederkunft Jesu, das Kommen Jesu. Unser Glaube an den wiederkommenden Herrn steht nicht auf wackeligen Füßen, sondern auf dem festen, unerschütterlichen Wort Gottes, auf diesem unfehlbaren und irrtumslosen Wort der Heiligen Schrift. Dieses Wort sagt uns zu, er kommt wieder. Glaubst du das? Bonhoeffer sagte einmal, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Und er wird diese Verheißung erfüllen. Wenn das gesamte Mosaik nimmt, dann fehlen nur noch ein paar wenigen Steinchen und dann wird unser Herr kommen. Auch diese Verheißungen, was sein Kommen anbetrifft, werden sich erfüllen. Und deshalb wird keiner zu Schanden, der sich auf Gottes Wort verlässt. Der Gott beim Wort nimmt. Herr, du hast gesagt, du kommst wieder. Und darum warte ich auf dich. Du hast nicht gesagt, wann, aber das. Und deshalb warte ich auf dich. Weil du nicht lügst und weil ich dich bei deinem Wort nehmen kann und sicher nicht zu Schanden werde, wenn ich auf dein Wort mich gründe. Da war natürlich ein Problem. Ich habe es vorhin schon gesagt, 2000 Jahre sind eine lange Zeit. Es ist ja schon weit über 2000 Jahre. Und die Gemeinde Jesu hat zu allen Zeiten immer wieder an der Stelle ein bisschen gestrauchelt. Ja, wann? Wann kommt Jesus wieder? Und man hat dann angefangen zu rechnen und alles Mögliche. Und das Einzige, was wir nötig haben, das ist Geduld. Geduld. Ein altes Lied der jüngeren Generation, sicher nicht mehr bekannt, drückt es sehr deutlich aus. Es harrt die Braut so lange schon, o Herr, auf dein Erscheinen. Wann wirst du kommen, Gottes Sohn, zu stillen all ihr Weinen? Wann willst du kommen, Gottes Sohn, zu stillen all ihr Weinen? Hast du schon einmal Tränen geweint und unter Tränen gefleht, Herr, komme doch bald? schlägt dein Herz so viel um, dass du es fast nicht erwarten kannst? Und hast du dich schon einmal gefragt, warum Jesus eigentlich so lange hinauszögert? Dann höre, was Petrus sagt. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren gehe, sondern jedermann zur Buße, zur Umkehr finde. Also das ist der Grund, warum der Herr seine Wiederkunft so lange hinauszieht. Er will noch retten, was zu retten ist. Und er möchte dich und mich, wenn du zu ihm gehörst, an dieser Rettungsaktion beteiligen. Und wenn wir uns mit hineinnehmen lassen in diese Rettungsaktion, dann wird uns auch das Warten auf ihn nicht so lang. Dann hat man zwischendrin noch was zu tun. Muss nicht auf dem Berg sitzen, aufs Hörnle oder sonst irgendwohin, weißes Gewand und sagen, wann kommt er endlich? Die Zeit auskaufen. Jesus sagt einmal, handelt, bis ich wiederkomme. Dreht nicht Däumchen, legt euch nicht schlafen und sagt, jetzt bin ich Rentner, jetzt geht es ins, was weiß ich. Nein, handelt, bis ich wiederkomme. Ich komme sicher und wenn ich komme, will ich euch als solche antreffen, die handeln, die mitmachen an der Rettung verlorener Menschen, die mitmachen am Bau der Gemeinde. Und die sich vor allem nicht um ihren eigenen frommen Saft drehen ständig. Ihm zur Hand gehen. Ein zweites, eine unerschütterliche Hoffnung. Jesus kommt wieder. Das ist eine Tatsache. Und unsere Hoffnung stützt sich ja auf diese Tatsache. Christenhoffnung ist keine vage, irgendwo so ins Blaue hinein Hoffnung. So etwas, ja, man kann hoffen, dass aber eigentlich, ich hätte vor einer Woche nicht gehofft, dass es heute so ein Wetter ist. Unsere Hoffnung ist Folge unseres Glaubens an Gottes heiliges Wort, an seine Verheißungen. Und deshalb ist sie eine unerschütterliche Hoffnung. Es gab ihm Glauben. Unsere Hoffnung ist eben gegründet. Die hat ein Fundament. Die ist nicht in die Luft gehängt, nicht in der Luft. Wie erschütternd ist es doch, wenn Menschen keine Hoffnung haben, zumindest diese Hoffnung nicht haben. Frag doch die Leute auf der Straße, was ihre Hoffnung ist. Im Moment hoffen alle auf normale Zeiten. Ob die jemals nochmal kommen, mag hier zu bezweifeln, aber das ist meine Privatansicht. Wer die Hoffnung der Ewigkeit nicht hat, wer die Hoffnung, der Herr kommt wieder und richtet sein Reich auf, nicht hat, ja, was hat er denn für Hoffnungen? Natürlich hat jeder Mensch irgendwelche Hoffnungen. Ohne Hoffnung, ganz ohne Hoffnung, stirbt der Mensch sicher nicht gleich dem Leibe nach, körperlich, aber ohne Hoffnung gleicht die Seele des Menschen im Grunde genommen einer dunklen Grabkammer. Verschwindet der letzte Hoffnungsschimmer, dann ist auch, verliert das Leben auch seinen letzten Sinn. Und deshalb klammert der Mensch sich ja bekanntlich an jeden noch so hauchdünnen und brüchigen Hoffnungsstrahl. Ohne Hoffnung geht nichts. Ein paar ganz kleine Beispiele aus dem Alltag gegriffen. Da lässt einer seine 35. Bewerbung raus, in der Hoffnung, dass endlich mal eine positive Zusage kommt. Und jetzt kommt die 36. Antwort. Er wird sie öffnen, auch wenn er 35 Absagen bekommen hat. In der Hoffnung, jetzt kommt vielleicht die Zusage für eine Arbeitsstelle. Oder denken wir an Kranke. Der Arzt bescheinigt, unheilbar, keine Chance mehr. Und dann kommt einer um die Ecke und sagt, du, ich habe da was gehört, was gelesen, da gibt es noch etwas. Der wird noch einmal zupacken, wird es versuchen. Der letzte Hoffnungsstrohhalm, er wird ihn greifen und geht, obwohl genau genommen gar nichts mehr zu hoffen ist, geht er dorthin und sagt, dann probieren wir das eben auch noch. Vielleicht hilft es. Und ganz tragisch wird es ja ein Sterbebetten. Es gibt Menschen, die liegen auf dem Sterbebett, die haben nie in ihrem Leben was geglaubt. Für die ist 1,80 tief, 1,80 runter, Dreck drüber, aus die Maus. Und jetzt kommt einer und erzählt ihnen, du, das geht weiter. Und du, da kommt ein wunderbares. plötzlich sagt er, ach, kommt eine Hoffnung auf eine bessere Welt, ein besseres Leben in einer besseren Welt. Manche Schlager sind ja sogar davon gezeichnet. Der Mensch hat Hoffnung. Der Mensch braucht Hoffnung. Doch nun heißt es aufgepasst. Hoffnung ist nicht gleich Hoffnung. So lesen wir zum Beispiel in den Sprüchen Salomos, die Hoffnung der Gottlosen wird verloren sein. Mag sein, dass sich im Leben eines Gottlosen manche Hoffnung erfüllt, manche Hoffnung verwirklicht, durchaus möglich. Aber spätestens, wenn Jesus wiederkommt, ist alle seine Hoffnung für immer dahin. Spätestens, wenn er kommt und dann spricht, weiche von mir, du Übeltäter, ich habe dich noch nie gekannt. Manchmal hört man so Leute, wenn man missionarische Gespräche so verfolgt oder beobachtet, kann einer zum anderen sagen, kennst du eigentlich Jesus? Die Frage ist berechtigt. Aber fragen wir doch mal andersrum, kennt Jesus mich? Kennt Jesus dich? Wenn er kommt, gibt es tatsächlich diese Aussage, weiche von mir, Übeltäter, ich habe dich noch nie gekannt. Geh weg von mir, Verfluchter, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Solche und ähnliche Worte aus dem Munde des Sohnes Gottes löschen dann den allerletzten Hoffnungsschimmer aus im Leben des Gottlosen. Ganz anders im Leben der Gottesfürchtigen, der Gläubigen, der Jesusleute. Da erlischt die Hoffnung nicht, weder beim Sterben noch bei der Wiederkunft des Herrn. Wiedergeborene Christen, Gotteskinder, haben eine Hoffnung, eine gewisse Hoffnung, eine lebendige Hoffnung, eine unerschütterliche Hoffnung über Tod und Grab hinaus. Die Hoffnung der Erlösten ist unerschütterlich. Eine Hoffnung, die sie nicht zu Schanden werden lässt. Eigentlich lässt sich diese Hoffnung gar nicht mit Worten ausdrücken. Sie geht auf ein Wirken des Heiligen Geistes im Leben der Wiedergeborenen zurück. Wenn du von Neuem geboren bist, weißt du, wovon ich rede. So ist zum Beispiel das Hoffen der Jesus-Leute, der Jesus-Liebhaber, unzertrennbar mit dem Warten auf ihn verbunden. Im Herzen der Wiedergeborenen ist nach Römer 5, Vers 5, ja die Liebe Gottes ausgegossen. Und das ist diese Liebe, die eben unsere Eigenliebe unendlich weit in den Schatten stellt. Jesus, Leute, Wiedergeborene lieben den Herrn mit seiner eigenen göttlichen Liebe. Unsere Liebe reicht nicht weit. Und deshalb, weil diese Liebe in ihren Herzen ist, die zuallererst eine Liebe zum Herrn selbst ist, deshalb sehnen sie sich auch nach seinem Kommen. Ich habe vorhin schon gesagt, ich frage noch einmal, kennst du diese Sehnsucht, dieses Verlangen, dieses Brennen in deinem Herzen, komme bald, Herr Jesu? Dann darfst du gewiss sein, dass du zu seiner Brautgemeinde gehörst. Dann wirst du nicht zu Schanden, wenn der Ruf durchs Universum schallt, der Bräutigam kommt. Ich bin riesig gespannt auf diesen Ruf, diesen Schrei, könnte man beinahe sagen. Wie aber, wenn du gar nicht zu diesen glücklichsten aller Menschen gehörst? Zur Gemeinde, zu Jesus, zu der Schar der Wiedergeborenen? Wenn du vielleicht nur ein angelerntes Christentum pflegst, so ein anerzogenes, oder weil andere dir gesagt haben, das musst du halt jetzt irgendwie übernehmen, wie dann? Nun, wie gut, es kann heute anders werden. Verlass den Weg der Sünde und kehre um in die offenen Liebesarme des Heilens. Das ist der Weg. Gib dich ihm hin, diesem Bräutigam, der, da komme ich nachher drauf zurück, der sich ganz an dich hingegeben hat oder für dich. Erwähle ihn zum Bräutigam deines Lebens, deines Herzens. Und dann warte wie alle Jesus-Liebhaber eben geduldig, bis er dich abholt, bis er dich nach Hause holt, bis er dich zur Hochzeit holt. dorthin holt, wo sich alles, was du je zu hoffen wagtest, über alle Maßen erfüllen wird. Dann ein drittes, etwas längeres. Eine unmissverständliche Aufforderung. Geht hinaus ihm entgegen. Geht hinaus ihm entgegen. Das ist eine klare Aufforderung. Das ist im Grunde ein glasklarer Befehl. Aber was ist damit gemeint? Was meint dieses geht hinaus? Sollen wir es so machen, wie es manche durch die Kirchengeschichte hindurch gemacht haben, viele gemacht haben? Sollen wir uns irgendwo hinter Klostermauern verkrümeln oder uns absetzen in die Einsiedelei? Wird uns befohlen, hier befohlen, jeglichen Kontakt zu Ungläubigen völlig abzubrechen, sie zu meiden? Werden wir aufgefordert, uns von allem Irdischen restlos zu verabschieden? Wie gesagt, manche haben es tatsächlich so oder zumindest ähnlich verstanden. Wenn man dann so ein bisschen hineinguckt in die Geschichte, was kam am Ende dabei heraus? Nun, oft, nicht immer, aber oft, sehr oft, ein heuchlerische, überhebliche, selbstgerechte Pharisäerart. Wir sind besser als der Rest der Welt. Pure, fromme Arroganz. Eine eiskalte, abstoßende Christlichkeit, die sich auf alles und jedes verlassen, berufen kann, nur nicht auf Jesus. Auch wenn man ihn im Munde führt. Von ihm, von Jesus, lesen wir ja einmal einen wunderbaren Satz: Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. So interessant. Da geht die Heiligkeit in Person, die Gerechtigkeit, die Sündlosigkeit in Person durch die Welt und die abgrundtief verlorenen und verdammten Sünder ziehen sich zu ihm hingezogen, wie von einem Magneten. So interessant. Eine derartige Aussage finden wir ja nirgends im Neuen Testament im Blick auf die Pharisäer. Die waren wie wandelnde Eisschränke. Was zog diese Leute an? Nun, die Güte des Heilands zog sie an. Wie so ein Magnet. Die Herzenshärte und Kälte der Pharisäer stieß die Leute ab. Dabei hat Jesus ja die Sünde in keinster Weise verharmlost. Überhaupt nicht. Jesus war kein frömmelnder Süßschwätzer, der den Leuten Honig ums Maul schmierte, damit sie ja bei ihm bleiben, wie so manche Scharlatane unserer Tage ja machen. Nein, ganz im Gegenteil. Nie hat einer die Sünde schärfer verurteilt als Jesus. Nie hat einer den unbußfertigen Sündern deutlich und schonungsloser das Gericht angedroht als der Herr. Und nie hat einer deutlicher von der Hölle gesprochen und von einer ewigen Verdammnis als der Sohn Gottes. Und trotzdem zieht dieser Jesus genau die Leute aus der untersten Schublade in seine Gegenwart, in seine Nähe. Warum? Weil er eben nicht nur von Sünde, Schuld, Gericht und Verderben gesprochen hat und weil er nicht den Leuten unerträgliche Gesetze aufgebürdet hat, sondern auch eine Botschaft hatte, von der die fromme jüdische Elite letztlich gar nichts wusste oder sie zumindest nicht kennen wollte. Die Botschaft von Gottes Liebe zu uns verlorenen Menschen. Die Botschaft, die nicht nur eine Botschaft ist, sondern die Fleisch angenommen hat, die Mensch geworden ist in Jesus. Die Botschaft von der Gnade, vom Erbarmen Gottes mit den Sündern. Und in Jesus ist diese Gnade Gottes allen erschienen. Mensch geworden, Fleisch geworden, zu uns gekommen. Es ist die Botschaft von der Vergebung, vom Erbarmen mit dem Verlorenen. Die Botschaft von der Befreiung, von der Vergebung, vom Heil, von der ewigen Rettung und Erlösung. Und was kann einen tiefgesunkenen Sünder stärker zu Jesus hinziehen als genau diese Botschaft? Ich habe es schon öfters mal gesagt. 20 Jahre Gefängnisarbeit haben mir das immer wieder deutlich gemacht. Die dreckigsten, schmutzigsten Ganoven im Bibelkreis haben oder im Gespräch. Und dann diesen Mördern, Verbrechern, Vergewaltigern sagen zu dürfen, du hast so viel Dreck am Stecken. Aber auch für dich ist Rettung, Erlösung und Heil da. Und dann erleben zu dürfen, wie Mörder zum Glauben an Jesus kommen und sagen können, so frei wie jetzt war ich noch nie in meinem Leben und habe noch Jahre, Jahre hinter Schloss und Riegel vor sich. Selbstgerechte Leute, fromm erzogene Leute brauchen diese Botschaft letztlich nicht, auch wenn sie sie im Munde führen, aber im Herzen brauchen sie sie letztlich nicht. Sie können durchaus auf Gottes Gnade und Erbarmen verzichten, bis hin zum, ich brauche das eigentlich gar nicht. So, zumindest deren Meinung, das ist doch etwas für die ganz schrägen, verkommenen Typen aus der Gosse. Für den Abschaum der Gesellschaft. Für Leute aus der alleruntersten gesellschaftlichen Schublade. Ich freue mich immer, ich lese sehr gerne Spurgeon. Spurgeon ist nur bekannt als der große Fürst der Prediger. Dass Spurgeon Tage in den Slums zugebracht hat, in der untersten Schublade, um dort Leute zu holen. Das liest man fast, da muss man die Biografie dann studieren. Der hat nicht am Sonntag nur vor 5.000, 6.000 Leuten im Tabernakel gepredigt. Der ging im Alltag ging er dorthin, wo die Leute ohne Hoffnung waren. Im Suff, in der Hurerei, Ganovenverbrecher. Da ging er hin, wie sein Heiland. Aber die Selbstgerechten sagen, nein, nein, mit diesem Abschaum, da könnte ich mich ja beflecken, da könnte ich ja eine abkriegen. Oder vielleicht ist die ganze Sache auch etwas für Korrupte, die sich mit Ellbogen den Platz an der Spitze oder vielleicht mit kriminellen Machenschaften den Platz an der Spitze erobern. Solche Leute, die brauchen natürlich selbstverständlich einen gnädigen Gott, aber doch ich nicht, der Rechtschaffene, der Anständige, der Gute, der Fromme, der sich doch ständig bemüht, mit heiligen Übungen dem lebendigen Gott zu gefallen, oder soll ich sagen, bei Gott zu punkten. Solche Leute sehen doch überhaupt keinen Grund, warum sich bei ihnen viel ändern sollte. Ja, so ein bisschen Macken haben alle, ein paar Fleckchen, aber die wird Gott schon in seiner Barmherzigkeit übersehen. Mit einem Geht hinaus ihm entgegen können sie letztlich nichts anfangen. Und damit kommen wir zu dieser missverständlichen Aufforderung. Geht hinaus ihm entgegen. Was heißt es eigentlich? Ach, am besten fangen wir doch hinten an. Ihm entgegen. Klammern doch einfach mal zunächst die Aufforderung aus und schauen uns das Ziel an. Ihm entgegen. Ihm, dem kommenden Bräutigam. Bist du einer, der dem Bräutigam entgegengeht? Um ihn geht es in erster Linie, um unsere Beziehung zu ihm. Ich sage lieber um unsere Liebesbeziehung zu ihm. Liebst du Jesus? Wie antwortet sie auf die Frage am See Tiberias, wenn Jesus Petrus dreimal fragt, Simon, Jona, Sohn, hast du mich lieb? Jetzt nicht ausweichen. Ganz persönlich, nicht glaubst du, gar nichts. Nur diese eine Frage, hast du mich lieb? Liebst du Jesus? So wie eine verliebte Braut ihren Bräutigam liebt. Und noch mehr. Oder ist das die Liebe zu Jesus nur eine Vokabel in deinem frommen Wortschatz? Je inniger die Liebe zum Heiland, umso entschiedener dein Hinausgehen, dein Verlangen, ihm zu begegnen. Umso entschiedener dein Verlassen des breiten Weges, der dich am Ende in die Verdammnis führt. Sage nicht, dass du Jesus liebst, Wenn du dich auf dem Pfad der Sünde und Gottlosigkeit noch wohlfühlst und noch gerne die Welt liebst. Rede nicht von deiner Liebesgemeinschaft mit dem Bräutigam, solange du noch mit Götzen liebäugelst. Nenne dich nicht Nachfolger des Heilands, solange du noch bewusst in der Finsternis wandelst. Ich kann auch sagen, je mehr Liebe zum Heiland, umso entschlossener dein Hinausgehen. Wie schreibt Johannes? Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Es gibt sehr viel Scheinheiligkeit bis hinein in die frömmsten Gruppen und Kreise. Nach außen spielt man den bekehrten Nachfolger des Heilands, den Hinausgegangenen. Das Herz hängt noch mit allen Fasern an der Welt, der Sünde und den Abgöttern. Man gibt vor, versetzt zu sein vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts. Im Geheimen, da wo keiner hinsieht, pflegt man fleißig Gemeinschaft, wie Paulus mal sagt, mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Im Verborgenen tut man Dinge, von denen man nie hofft, dass sie ans Licht kommen. Dumm nur, dass Gott hinter die Kulissen sieht. Er sieht hinter den Vorhang und er sieht sogar in dein Herz. Und wo das Herz tatsächlich am Bräutigam hängt, wirklich am Bräutigam hängt, ist doch das Hinausgehen eine völlig logische Folge, eine selbstverständliche Folge. Eine Braut, die ihren Bräutigam von Herzen liebt, hurt doch nicht mit anderen Männern rum. Umgekehrt übrigens auch. Und eine Seele, die den Heiland wirklich von Herzen liebt, betrügt ihn doch nicht bewusst mit Abgöttern und mit Sünde. Ich weiß, wovon ich rede. Was wurde in den letzten 40, 50 Jahren schon alles von frommen Leuten in der Gemeinde fromm, an Schmutz, an Dreck in der Seelsorge abgeladen. Manchmal wird es einem fast übel. Wo die Liebe zu Jesus, zum Bräutigam, das Herz erfüllt und regiert, kehrt man allem den Rücken, was diesen geliebten Heiland betrübt. Ich kann auch sagen, je mehr Liebe zum Heiland, umso, wie vorhin schon gesagt, entschlossener das Hinausgehen. Umso entschiedener die Abkehr von allem, was diese Liebe stört oder gar zerstört. So wie es im Hohen Lied der Liebe mal im Alten Testament heißt. Darum bitte Gott. Flehe Gott an um ein Herz voller Liebe zu Jesus. Und dann gehst du gerne hinaus. Dann treibt es dich geradezu hinaus aus allem, was in die Gemeinschaft mit ihm nicht hineinpasst. Ach, man duldet so vieles noch in dieser angeblichen Liebesgemeinschaft mit dem Heiland. Ja, bei diesem Hinausgehen und ihm begegnen geht es tatsächlich nicht um ein bisschen Frömmigkeit, ein bisschen Christlichkeit, ein bisschen Kirchlichkeit, ein bisschen Halbentschiedenheit. Um all das geht es nicht. Es geht um eine gründliche Bekehrung zu Christus. Nichts anderes als die Bereitschaft, sich diesem Bräutigam ganz hinzugeben, ganz zu unterwerfen, anzuvertrauen. Liebe gibt sich hin. Nein, es gibt kein echtes Hinausgehen und ihm begegnen ohne Unterwerfung unter ihn und ohne Gehorsam ihm gegenüber. Nimm den Gehorsam weg und dein ganzes Christentum wird zu einer Farce. Nimm den Gehorsam weg und dein ganzes angebliches Hinausgehen ist nichts anderes als eine Karikatur. Eine Lüge, wie Johannes sagt. Nimm den Gehorsam weg Und dein ihm Begegnen ist eine Seifenblase, mehr nicht. Jesus selbst sagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Es gibt keine echte Jesusliebe, ohne das tiefe Verlangen, dem Geliebten gefallen zu wollen. Und was gefällt dem Heiland mehr, als wenn wir ihn gerne hören, wie wir vom Abschaum hörten, ihn gerne hören, ihm gerne gehorchen und ihm gerne dienen? Was gefällt ihm mehr? Nein, hier geht es nicht um einen gesetzlichen Kadavergehorsam, mit dem man bei Gott, wie vorhin schon gesagt, irgendwie Punkte sammeln möchte. Keineswegs. Hier geht es um den tiefsten Herzenswunsch, dem Geliebten Freude zu bereiten. Kennst du diesen Herzenswunsch? Ich möchte meinem Geliebten Heiland Freude bereiten. Und darum folge ich ihm nach, mit allen Konsequenzen. Egal, was andere darüber denken und sagen. Es geht also tatsächlich bei diesem Warten auf den Bräutigam um Liebe. Jemand sagte einmal, das Maß der Liebe ist, was man dafür bereit ist, aufzugeben. Das Maß der Liebe ist, was man dafür bereit ist, aufzugeben. Wie viel sind wir wirklich bereit, für Jesus aufzugeben? Wie viel ist Jesus uns wirklich wert? Gott bewahre uns vor einer zu schnellen und übereilten Antwort. Es geht trotzdem bei diesem Hinausgehen tatsächlich um alles. Und nun schauen wir uns mal den Heiland selbst an, den Sohn Gottes, den himmlischen Bräutigam. Er zögerte nicht, ganz hinauszugehen. Hinaus aus dem himmlischen Thronsaal. Aus dieser ewigen, ungetrübten Liebesgemeinschaft und Harmonie mit dem Vater. Er hat sie verlassen. Nicht aus Jux und Tollerei, sondern für dich und für mich. Und für diese Welt, die so tief in Sünde versunken ist und war und ist. Und was der Heiland dabei alles aufgegeben und drangegeben hat, das fasst Paulus mal so wunderbar zusammen. Wir kennen ja diesen Philipperhymnus. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Die Liebe zu seiner Braut trieb den himmlischen Bräutigam dazu, diesen Weg zu gehen, alles zu geben, alles aufzugeben und alles zu opfern, bis zum allerletzten Blutstropfen, sich zu opfern. Aus Liebe ließ der gute Hirte sein Leben für die Schafe. Aus Liebe vergoss der Sündlose sein teures Blut für undankbare Sünder, die ihn nicht wollten und bis heute nicht wollen. Aus Liebe hat er das allerletzte eingesetzt, um uns aus der Gewalt des Teufels, der Sünde und des Todes zu erlösen. Aus Liebe vollbrachte er am Fluchholz des Kreuzes das Heil der Welt. Wir kennen diese Geschichte. Wir leben jetzt wieder in der Passionszeit. Mit seinem grauenhaften Leiden und Sterben am Kreuz versöhnte der Heiland Gott mit uns und uns mit Gott. Wer kann diese Liebe je ermessen? Kein Sterblicher. Diese Liebe des himmlischen Bräutigams zu seiner Braut. So groß ist seine Liebe, dass er für uns nicht nur den Sold der Sünde ertragen musste, den Tod, die Strafe nicht nur auf sich nahm, nein, aus Liebe zu uns warf er sich in den Rachen der höllischen Gottverlassenheit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir wissen die Antwort, wenn wir die Bibel kennen, warum der Vater ihn verlassen musste. wegen unserer, deiner und meiner Sünde, die auf ihm lag. Jemand sagte einmal, Jesus war ein Sündenklumpen. Nicht durch seine eigene, sondern die ihm aufgelegte, auferlegte Sünde, deine und meine. Wegen deiner, meiner, unserer Sünde goss der Vater seinen Zorn auf den Sohn aus. Wegen unserer Sünde musste er sich von ihm abwenden, bis das Werk vollbracht war. Bis das Heilswerk vollbracht war. Bis dieser Schrei hinausging in die dunkle Nacht von Golgatha. Es ist vollbracht. Weil Jesus für uns zur Sünde gemacht wurde, konnte er keine Gemeinschaft mit dem Vater mehr haben, bis zur Vollendung dieses Opfers, dieses Sühneopfers. Was für ein Opfer, was für eine Hingabe des dreimal heiligen Gottes, was für eine Liebe begegnet uns da. Und nun höre gut zu. Wenn dich diese Liebe nicht bewegen kann, hinauszugehen, dem Bräutigam entgegen, wird es keiner Macht im ganzen Universum gelingen. Dann ist dein Herz hart wie ein Diamant. Und dann musst du tatsächlich drinnen bleiben. Drinnen bleiben. Drinnen im Kerker deiner Sünde, deiner Gottesferne, deines Todes. Drinnen im Gefängnis deiner Selbstgerechtigkeit und Selbstverliebtheit, deiner Weltliebe, deinem Kreisen um dich selbst, was ja der schlimmste Kerker überhaupt ist. Dann musst du drinnen bleiben im Loch der Sinn- und Hoffnungslosigkeit. Was aber erwartet dich dann, wenn der Bräutigam kommt? Du wirst nicht mit ihm hineingehen in den himmlischen Hochzeitssaal. Denn du wolltest ja hier nicht hinausgehen zu ihm. Und jetzt darfst du draußen bleiben, eben aus dem Hochzeitssaal. Du wirst in Ewigkeit keine Gemeinschaft mit ihm haben, denn du bist hier ja der Begegnung mit ihm aus dem Wege gegangen. Du hast die Gnade verachtet, hinfort ist dir der Zutritt zum Thron der Gnade verwehrt. Du hast seine Liebe verschmäht, nun ist dir der Zugang zur Quelle der Liebe ein für allemal versperrt. Das ist die Konsequenz. Deine Entscheidung gegen den Bräutigam hat Folgen für die Ewigkeit. Hat Folgen für alle Ewigkeit. Du hast gewählt. Du hast ihn, den Bräutigam, abgewählt. Und jetzt respektiert der Bräutigam deine Wahl. So gewiss die Liebe des Bräutigams um jeden Sünder bis zum letzten Atemzug ringt, so gewiss zwingt er keinen zur Gegenliebe. So gewiss Jesus Ja zu uns sagt, so gewiss respektiert und akzeptiert er unser Nein zu ihm. Die Bibel zeigt uns das von vorne bis hinten. Wer es anders meint und sagt, muss ich eine neue Bibel schreiben. Und so bleibt zum Schluss einfach die Bitte oder die Einladung. Bedenke, was es für dich bedeutet, falls, wäre das Schlimmste, was überhaupt sein könnte, falls es so ist, was es bedeutet, die Liebe des Heilands letztlich doch zu verschmähen. Bedenke gut, was das heißt. Bedenke aber auch, was es heißt, die Liebe zu ihm mit anderen Liebschaften zu teilen. Wie vorhin erwähnt, der Liebe zur Welt. Und der Johannes sagt, hab nicht lieb die Welt. Wer die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Es gibt so viel Doppelleben, so viel zweigleisig, so viel geteiltes Christentum. Wie sagten unsere Glaubensväter, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Ich liebe diesen Satz. Bedenke, was es bedeutet, dass dein Umgang, deine Begegnung, deine Wertschätzung, deine Liebe zu Jesus Bedenke, was es für Konsequenzen hat. Wenn du seinen Ruf hörst, und ich bin jetzt gar nicht bei einer Evangelisation, sondern hier, in einer Gemeinschaft. Wenn du seinen Ruf hörst, hinauszugehen und dem Bräutigam zu begegnen, dann prüfe dich jetzt, ob du jemals ganz hinausgegangen bist. Wenn nicht, dann zögere nicht länger. Lass dich versöhnen mit Gott. Verlass den Pfad der Halbheit, der Kompromisse mit der Welt und der Sünde. Mach ganze Sache mit Jesus, denn er hat am Kreuz ganze Sache für dich und mit dir gemacht. Antworte ihm entschieden auf seinen Ruf, hinauszugehen, und antworte ihm nicht irgendwann, sondern heute. Denn heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstocket euer Herz nicht. Morgen könnte es tatsächlich zu spät sein. Und wenn dein Ja zu Christus, dem Bräutigam, ein echtes Ja der Liebe ist, des Vertrauens ist, des Glaubens an ihn ist, des Gehorsam ihm gegenüber ist, dann kannst du mit Freuden auf sein Kommen warten. Dann kannst du flehen und beten, komme bald, Herr Jesu. Und dann wird er, wenn er kommt, sagen, komm heim, mein Sohn, meine Tochter, jetzt geht's nach Hause. Und wenn nicht alles täuscht, ist das Kommen des Bräutigams sehr, sehr nahe. Und sein Friede, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns nicht im Ungewissen lässt. Du hast uns dein heiliges, unfehlbares, irrtumsloses Wort gegeben. Und wir dürfen dich bei deinem Wort nehmen. Und so wie du alles erfüllt hast bei deinem ersten Kommen, was für dieses erste Kommen prophezeit war, so wirst du auch alles erfüllen, was im Blick auf dein zweites Kommen prophezeit ist. Du kommst wieder. Und wir sehen an so vielen Zeichen unserer Tage, dass dein Kommen näher rückt. Herr, wir wollen nicht rechnen, aber wir wollen mit dir rechnen. Herr, rühre unsere Herzen an, dass sie dich mehr lieben als alles andere, mehr suchen als alles andere. Und schaffe du durch deinen Heiligen Geist in unseren Herzen, dass wir dein Kommen fast nicht mehr erwarten können. Erfülle uns mit einer Sehnsucht, mit Heimweh nach der ewigen himmlischen Heimat, die so nahe ist. Herr, noch bist du unterwegs, Menschen zu retten. Noch willst du uns gebrauchen, an deiner großen Rettungsaktion teilzunehmen. Noch ist der Tag der Gnade, der Tag des Heils. Wir wissen nicht, wie lange dieser Tag noch ist, aber wir wissen, dass es noch gilt, die Zeit auszukaufen für die Ewigkeit. Bewahre uns davor, träge uns zurückzulehnen. Und treib uns durch deinen Geist, dass wir diese herrliche Botschaft von dir, dem Sünderheiland, hinaustragen, dorthin, wo Menschen ohne Hoffnung, ohne Ewigkeit vor sich hinleben und auch voller Angst vor sich hinleben. Herr, treibe uns durch deine Güte, Gnade und Barmherzigkeit. Und ich bitte dich jetzt für deine ganze weltweite Gemeinde. Du kennst sie deinen. Lass deine Gemeinde nach außen und innen jetzt bald vollendet werden. Wir beten, Herr Jesus, für dein Volk Israel. Wir beten für diese Welt. Wir beten für das ganze Weltgeschehen, das du in Händen hast, und bitten dich, Herr, vollende bald dein Werk und komme du bald. Ja, du wirst dein herrlich Werk vollenden, der du der Welten Heil und Richter bist. Du wirst der Menschheit Jammer wenden, so dunkel jetzt dein Weg, o Heiliger, ist. Drum hört der Glaub nie auf, zu dir zu flehen. Du tust doch überbitten und verstehen. Amen.